weißt ja, wir haben ja einmal eine Konduktorin treffen gehabt und uns aufgefallen, dass die Frauen durchaus auch Gelenkprobleme haben. Und wir uns jetzt auch angewöhnt haben, die Frauen mit in die orthopädische Sprechstunde mit reinzubringen und einfach mal zu schauen.
Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten heute wieder orthopädische Sprechstunde und ich bin gewohnt, nur Jungs und Männer zu sehen, aber heute waren sehr viele Frauen da.
Ja, du weißt ja, wir haben ja uns auch mehr den Fokus auch auf die Frauen gesetzt. Du weißt ja, wir haben ja einmal eine Konduktorin-Treffen gehabt und uns aufgefallen, dass die Frauen durchaus auch Gelenkprobleme haben. Und wir uns jetzt auch angewöhnt haben, die Frauen mit in die orthopädische Sprechstunde mit reinzubringen und einfach mal zu schauen, haben sie Probleme oder haben sie keine. Und insbesondere haben wir dir heute, glaube ich, Frauen vorgestellt, die durchaus Probleme hatten.
Genau, und ich hatte auch, du hast mir das ja beigebracht, wir reden ja nicht mehr von Konduktorinnen,
Nein.
sondern von der weiblichen Hämophilie oder Frauen mit
Blutungsneigung.
Genau. Aber heute hatten wir tatsächlich auch jemanden, die sich regelmäßig substituiert. Und zwar nicht nur einmal die Woche, sondern sehr häufig.
Genau, wir haben heute einen Gast heute bei uns, Maike. Maike, vielleicht erzählst du mal ein bisschen von dir, wieso du erstmal so viel spritzt und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und erzähl einfach mal so ein bisschen aus deiner Familiengeschichte.
Okay. Hallo, also bei mir ist es, mein Bruder hat es auch, also der ist schon sehr früh aufgefallen mit einer Blutungsneigung, wir als Schwestern eben gar nicht. Bei mir ist es sehr spät festgestellt worden, dass ich auch eine stärkere Blutungsneigung habe und bin sehr früh mit Knieproblemen aufgefallen, die erstmal eigentlich nur abgetan wurden als gefallen oder gestoßen. Kamen dann die ersten Operationen, weil eben Knorpelschäden da waren.
Wie alt warst du da?
Die erste habe ich mit 12 gekriegt. Also die erste Knieblutung fiel mit 9 auf. Die war eben, wie gesagt, abgetan. Mit 12 hatte ich dann die erste Knieoperation und dann ging das eigentlich so alle 1 bis 2 Jahre weiter. Und endete dann nachher quasi mit Anfang 20 mit einer Kapselspaltung. Die Nachblutung war dann eben so heftig, dass sie mich wirklich 9 Monate zu Krücken verdonnert hat mit Gehschule, weil einfach das Ganze nicht wieder richtig anlief und der ganze Ablauf einfach gestört war in meinem Bewegungsapparat. Ja, als ich dann irgendwann wieder auf den Beinen war, war für mich klar, Operation nicht mehr. Dann ist durch Zufall eigentlich mein Cousin auffällig geworden mit der Blutungsneigung und ist in ein Gerinnungszentrum in Düsseldorf gekommen. Und da ist dann erstmal abgefragt worden, was für Probleme im familiären Umfeld sind. Und dann ist mein Bruder natürlich irgendwie quasi vorstellig geworden und der erzählte dann eben, dass ich nur seine Schwester, eben eine der Schwestern Gelenkprobleme hätte, aber dass das damit ja nichts zu tun hätte. Und da wurde dann erstmal gesagt, okay, das ist eigentlich gerade eine der stärkeren Auffälligkeiten. Und dann sollte ich mich vorstellen. Und dann ist es aber wirklich auch als Konduktorin abgetan worden. Und ich bin einfach nur so weitergelaufen und nur für Zahnoperationen oder so habe ich dann eine Unterstützung bekommen.
Da habe ich mal eine Frage. Die OP war im Alter von 12 Jahren, die erste Operation. Wie alt war der Bruder damals?
9.
Und war die Diagnose schon bekannt?
Ja.
Okay.
Es ist auch, die Operationen sind auch, ja. Also die Ärzte meinten auch, sie waren extremst auffällig. Ich hätte, also der eine Arzt meinte auch, ich hätte ehrlich gesagt geblutet wie ein Schwein und er meinte, das wäre unfassbar gewesen. Und dann ist es auch wieder nachgetestet worden beim Kinderarzt und das ist aber wieder in dem Sinne als nicht auffällig abgetan worden. Und von daher ging es eigentlich dann so weiter.
Susanne, warum ist eine normale Blutentnahme beim Kinderarzt in dem Fall nicht auffällig?
Na du, weißt du, ich glaube, es ist so ein bisschen, die PTT ist wahrscheinlich ein bisschen verlängert und so wie fast alle Chirurgen oder auch fast alle Ärzte so eine kleine Minimalverlängerung.
Beim Kinderarzt?
Ja, weißt du, es ist ein bisschen verlängert, dann heißt es noch ein bisschen Infekt, kann er ja auch eine PTT verlängern und dann wird es schnell so getan. Man will ja Menschen nicht krank machen. Dass man, wir neigen ja auch dazu, wir wollen ja nicht durch auffällige Laborwerte sagen, oh, jemand ist krank. Und in den Lehrbüchern, das muss man fairerweise dazu sagen, stand immer drin, eine Frau ist Trägerin und nur Trägerin, Punkt. Und mehr hat sie nicht. Sie hat, ja, sie kann mal ein bisschen mehr bluten, neigt vielleicht ein bisschen zu Nasenbluten, zu blauen Flecken. Aber dass jemand so blutet wie eine männliche Person und auch in den Gelenke, das kannte man nicht. Oder will man so sagen, das war selten. Man hat nicht geguckt. Man hatte genug damit zu tun, zu schauen, wie man die jungen Männer irgendwie versorgen kann und war damit beschäftigt. Aber Frauen waren tatsächlich Trägerin und mehr nicht. Und deswegen ist so ein auffälliger Wert mit so einer minimalen PTT ist tatsächlich dann abgeheftet worden und auch gesagt worden, das macht nichts.
Wie war das denn vor der ersten Operation? Gab es da schon häufiger Blutergüsse oder dicke Gelenke oder andere Ereignisse, die im Nachgang darauf schließen ließen, dass da doch ein Problem ist?
Ja, also das war wirklich mit 9, wie gesagt, da hatte ich im Hochsprung mitgemacht und bin aufgekommen und konnte nicht richtig auftreten, weil das Knie plötzlich so dick war. Und das war eben immer wieder, also das, deswegen kam es dann auch zu diesen, dass dann quasi die Operation, glaube ich, für die Ärzte der letzte Ausweg war, weil sie sich nicht erklären konnten, was passierte. Weil das Knie wurde dick, es wurde dann in dem Sinne akupunktiert, es wird irgendwie, es wird auch nach den Operationen natürlich punktiert und diese Punktion oder Cortisongabe ins Gelenk oder Hyaluronsäure ging ja eher komplett nach hinten los, sodass nachher dann auch immer, es hieß, dass es so ein bisschen vielleicht psychisch, es gäbe in Amerika auch Knie, die so reagieren würden, weil psychisch Probleme irgendwie im Raum ständen, sodass man so ein bisschen wirklich als Psycho abgetan wurde, weil mein Knie natürlich immer genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was diese Behandlung bewirken sollte. Und dann kam natürlich, klar, als Frau, was bei mir dann wahrscheinlich auch einen ganz großen Umschwung noch gebracht hat, ist die Menstruationsblutung. Die war, würde ich auch sagen, die Knie waren schlimm. Die Menstruationsproblematik war für mich psychisch ganz sicher das, was mich am meisten beeinträchtigt hat, würde ich heute sagen. Weil ich hatte meine Tage dann teilweise irgendwie 20, 21 Tage, dann drei Tage nicht, dann ging es wieder los. Und auch wirklich mit Massivschmerzen. Also, und auch eben einer extrem starken Blutung, sodass ich dann die ersten zwei, drei Tage auch nicht in die Schule konnte oder so. Also das hat mein Leben, glaube ich, fast noch mehr beeinträchtigt, würde ich sagen.
Und auch Müdigkeit durch den Blutverlust?
Ja, definitiv. Also das hat meinen Körper ganz sicher extremst geschwächt. Und mich natürlich auch ein Stück weit, muss man sagen, auch in der Zeit auch ausgeschlossen, weil ich natürlich dann nicht so frei mit zur Schule konnte. Andere waren, ich war mit in der Tanzschule die ersten zwei, drei Tanzstunden und mein Knie war definitiv so dick, dass ich wieder raus war. Also es hat mich auch in vielen Sachen dann ausgegrenzt, muss man einfach sagen, dadurch, dass es einfach nicht bekannt war, es keine Erklärung dafür gab. Und für mich auch selber, glaube ich, ich einfach nicht wusste, was für mich passiert und keiner es mir erklären konnte oder in dem Sinne eine Hilfestellung geben konnte, sondern es dann eben eher immer auf Psyche abgetan wurde. Ne?
Und wer kam dann auf die Idee, dass es vielleicht dann doch mit der Gerinnung zusammenhängt, also dass es mehr als nur Konduktoren ist?
Im Prinzip wurden die mit meiner Regelblutung, konnten die nur stoppen, indem sie die Pille relativ hoch dosiert haben. Und das wurde nachher so doll, dass ich wirklich wie so eine Dauermigräne hatte, weil durch diese Hormoneingriffe, die wurden zu heftig für mich. Und ich war schon relativ verzweifelt, meine Schwester ist Apothekerin und es kam eine Kundin in dem Sinne und hatte einen Notfallausweis von hier und berichtete, wie gut sie hier aufgenommen worden wäre und wie gut sie eingestellt worden ist. Und da hatte meine Schwester gefragt, ob sie sich das kopieren dürfte, die Adresse. Und dann habe ich eigentlich hier angerufen und habe gefragt, ob ich einen Termin bekommen könnte. Und dann ging das eigentlich los, ne, dass ich die Pille absetzen sollte, damit man nochmal testet, wie sehe ich überhaupt aus, wenn ich nicht hormonell eingestellt bin. Und das war dann, weiß ich noch, Weihnachten und Silvester, dann war das erste Mal, hatte ich direkt die Notfall-Handynummer bekommen und dachte so, nein, ich rufe nie im Leben Silvester irgendeine Ärztin an. Musste ich dann aber tun, weil ich so Kopfschmerzen, also mein Körper so in Stress kam, als die Regelblutung einsetzte. Und dann haben wir beiden telefoniert und dann wurde gesagt, dass ich eben auch direkt kommen sollte am 2. Januar. Und da waren dann auch die Blutergebnisse da und da sah man dann, dass ich eben wirklich eine relativ geringe Gerinnung habe, wenn ich quasi nicht mit einer Pille eingestellt bin und eben keine Substitution habe. Und dann haben wir erstmal angefangen nur mit Faktor 8, Das hat aber dann die, auch alle zwei Tage, das hat aber die Knieblutung nicht gestoppt, weil das Knie einfach definitiv extremst vorgeschädigt ist. Und dann haben wir, glaube ich, nach 4-5 Wochen, hat Frau Dr. Holli mir dann gesagt, wir versuchen es mit Vilate, vielleicht ist da doch auch noch so ein bisschen von Willebrand mit drin. Mhm. Und seitdem ich das habe, ist es einfach für mich ein neues Leben. Also meine Regelblutung ist fast normal. Ich habe, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie komplett gestresst bin oder mich stoße, läuft mein Knie auch in Spur. Das muss ich sagen, ist für mich seitdem, ich spreche jetzt glaube ich knapp genau 10 Jahre seit im Januar. Und das ist ein neues Lebensgefühl, muss ich sagen.
Und auch keine Müdigkeit mehr.
Hatte ich jetzt mal, weil ich ein bisschen Eisenmangel hatte, weil ich irgendwie privat ein bisschen mehr Stress hatte. Und aber kein Vergleich mehr zu früher. Einfach auch diese psychische Belastung auch mit meinen Tagen oder so, die ist einfach weg. Oder dass ich mit dem Knie auch Sachen machen kann und wenn es dann schlecht ist, dann weiß ich, okay, dann kann ich einmal mehr spritzen. Oder Zahnoperationen sind kein Drama, weil ich dann weiß, ich kann mehr substituieren. Es ist einfach, weil es, glaube ich, für mich auch ist, weil ich auch Hilfestellung kriege und weiß, wenn was ist, ist es eben bekannt, was der Grund dafür ist.
Ja, weißt du, wenn du dir so einen Verlauf anhörst, denkt man erst einmal, man hat es mit einem mit einer männlichen Person zu tun. Ne? Ich meine, das ist ja der Verlauf auch bei unseren milden Hämophilen, die wir manchmal, oder moderaten Hämophilen, wo man sagt, die sind jetzt in einer regelmäßigen Substitution und haben dann ein völlig neues Leben. So wie wir das hier beschrieben bekommen haben, haben wir das ja eigentlich noch nie von einer Frau beschrieben.
Nee, so der klassische milde oder moderate Hämophile, wie du gesagt hast, der verspätet die Diagnose gestellt bekommen hat.
Genau, so stellt sich das ja hier letzten Endes dar und hier bedarf es tatsächlich ein Umdenken an unsere, ja, mit unseren Frauen, die die Gerinnungsstörung tatsächlich auch tragen oder auch haben. Das gilt es dann tatsächlich herauszubekommen und tatsächlich auch zu schauen, wie hoch ist denn tatsächlich der Blutungsscore und wie viel bluten sie denn auch? Nicht einfach nur, um sie krank zu machen, sondern einfach zu sagen, okay, erzähl mir doch mal, was im letzten halben Jahr so passiert ist und welche Blutungssymptome hast du eigentlich? Und da nochmal zu schauen, wirklich in frühen Jahren zu schauen und gar nicht erstmal so einen Verlauf erst abzuwarten und dann erst zu therapieren. Das ist ja ein Drama, muss man ja sagen. Ne? Und du selber hast sie ja untersucht und wenn du so für dich mal zurückblickst, ich meine, du hast ja nur viele, viele Patienten in deinen Händen auch gehabt und wenn du schaust, wie viele Frauen mit Gerinnungsstörungen du hattest, siehst du oder hast du schon so viele Verläufe gesehen oder ist das eher eine Seltenheit?
Also jetzt aus meiner Perspektive, Gott sei Dank, eher eine Seltenheit, ne? Dass auch tatsächlich dann auch so Schäden schon aufgetreten sind, wobei da jetzt auch einige Operationen auch schon drüber gelaufen sind und das ist sicherlich auch ein Risikofaktor, um auch langfristig irgendwie Schäden am Gelenk zu bekommen. Gott sei Dank ist eine Seltenheit. Aber was ich halt gelernt habe, ist mehr hinzuhören und ab und an fischt man dann doch jemanden raus und bittet sie dann mal die Gerinnung abklären zu lassen in einem Zentrum am besten und nicht eben beim Haus- oder Kinderarzt. Kein Vorwurf an die, aber ich habe auch gelernt, dass es nicht reicht, die Standardparameter abzunehmen, sondern man muss ein bisschen mehr in die Tiefe schauen.
Genau, so ist es. Und ich glaube, da wären ein paar Dinge letzten Endes erspart geblieben und da entsteht ja ein sehr großer Unterschied, ne, zwischen deinem Bruder und dir. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, der auch mal wichtig ist zu erwähnen, der Bruder, der relativ wenig an Problemen hat und auch Blutung hat, wenn man deine Vorgeschichte sich anhört mit dem vorgeschädigten Gelenk und so entstehen Unterschiede und man denkt sich, na, aber die Blutungsneigung ist ja in der Familie, sollte sie ja immer gleich sein. Und das haben wir ja schon in verschiedenen Podcasts auch vorher schon gesagt. Das heißt, wenn wir Patienten haben, die eine milde Form haben, kann es durchaus sein, dass wir zwar die gleiche Mutation haben, aber trotzdem kann sich der Blutungstyp, der Phänotyp tatsächlich auch ändern. Und das sieht man ja hier sehr.
Das gibt es offensichtlich einfach auch bei den Frauen, ne? Genau. Wie der Patient mit der schweren Hämophilie, den ich heute in der Sprechstunde hatte, der überhaupt nicht substituiert, sondern nur bei Bedarf.
Genau.
Und dann vermeintlich jemand mit einer milden Hämophilie und sie substituiert jeden zweiten Tag oder täglich.
Genau, in Risikosituationen oder sonst, wenn die Blutungen sozusagen stärker werden letztendlich. Und daran siehst du, wie das Ganze tatsächlich schwankend ist. Und wir müssen zuhören. Zuhören und aufnehmen und Dinge ernst nehmen, wenn uns Patienten tatsächlich diese Dinge erzählen, sage ich mal. Und auch wahrgenommen zu werden an der Stelle und nicht das Ganze als Psycho abzulegen, muss man sagen. Ne? Das ist ja ein ganz großes Thema, aber ich hoffe, dass dieses Thema tatsächlich auch jetzt auch nicht mehr vorhanden ist, aber es hat ja was gemacht, Maike. Ne? Es hat
ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass es mich in meiner Person früher sehr stark irgendwie auch eingeschränkt hat in meiner Entwicklung. Das merke ich schon, dass seitdem ich diese Spritzen habe, dass ich weiß, dass ich nochmal leben kann, ist es ein anderes Leben und auch für mich bin ich eine ganz andere Persönlichkeit geworden, weil ich mich einfach viel freier und wahrgenommener fühle. Das muss man zugeben. Das kann man sich nur wünschen. Meine Nichte ist ebenfalls betroffen, ja, genauso wie ich. Und für die wünsche ich mir natürlich, dass sie diesen Start einfach ganz anders hat als ich und ohne diese Einschränkungen, die ich mit denen ich lebe, mit denen ich auch jetzt gut leben kann. Aber dass ihr das erspart bleibt, also das würde ich mir schon wünschen.
Das heißt, sie ist sehr viel früher auch an ein Zentrum angebunden worden und es wird früher danach geschaut.
Genau, es wird früher danach geschaut und wir schauen uns sie regelmäßig an, sodass eben tatsächlich solche Probleme eben nicht auftauchen. Und das müssen wir einfach mal in unseren Behandlungssystem auch mit reinnehmen, also ein Schema auch für die Krankenkassen ganz wichtig, dass eben auch Frauen mit einer Gerinnungsstörung, vermeintlich nur Trägerin, Konduktorin, eben tatsächlich auch eine regelmäßige Prophylaxe bekommen sollten, müssten und brauchen.
Und vor allem zunächst mal regelmäßig gesehen werden müssen.
Korrekt. Erst einmal müssen sie regelmäßig gesehen werden und wir müssen einfach mal aufmerksamer auch auf die Dinge schauen und auch da Gelenke mal in die Hand nehmen und auch da schauen, passiert da was oder passiert da eben nichts.
Jetzt ist das Leben ja jetzt schon sehr viel besser als vor 10 oder 15 Jahren. Aber was könnte denn noch besser werden?
Das wüsste ich gar nicht, muss ich zugeben. Ich glaube, dieses Spritzen ist in dem Sinne natürlich, das sind manchmal so Tage, wo man denkt, so muss nicht sein, aber ich kenne das Leben eben ohne und weiß auch, dass es für mich wirklich ein Stück Lebensqualität ist. Ich sag mal, wenn es irgendwann vielleicht mehr nicht über Spritzen sein müsste oder so, aber selbst wenn, ist es vollkommen okay, wenn man, ich glaube, für mich wirklich die Situation ohne kennt, ist es vollkommen okay. Und ich habe eben ein tolles Umfeld, ich habe tolle Freunde, eine ganz tolle Familie. Von daher bin ich da super aufgehoben. Ich glaube, das ist, wenn ich das nicht hätte, bräuchte man da vielleicht eben Unterstützung, aber die gibt es hier auch. Die brauche ich Gott sei Dank nicht. Ich bin wirklich zufrieden mit mir und meinem Leben und meinem Umfeld.
Und mit der Erkrankung.
Mittlerweile auch im Reinen, ja.
Genau, das muss man sagen. Ne? Der Frieden ist eingetreten, glaube
genau.
ich. Ne? Und glaube auch, was vielleicht an der Stelle vielleicht auch wichtig zu ist, es ist ja viel weiterentwickelt worden in der Hämophilie. Ne? Das heißt, es sind ja viele noch neuartigere Präparate entwickelt worden. Und das würden wir uns tatsächlich auch für die, in dem Fall für die Frauen, aber auch mit dem Willebrand tatsächlich auch hier an der Stelle auch wünschen. Da braucht es noch sicherlich die ein oder andere Entwicklung, aber wer weiß. Als wir bei der Hämophilie hatten wir das auch nie denken können, auf einmal ging es sehr, sehr schnell in der Hämophilieentwicklung. Wir wissen gar nicht, wie schnell es auch vielleicht auch hier gehen könnte und vielleicht sitzen wir hier in ein paar Jahren und haben ganz neue Präparate für Konduktoren oder Willebrandpatientin.
Da liest man ja viel und jetzt hätte ich das von dir ganz gerne nochmal erklärt. Ne? Also Medikamente für Frauen. Ne? Wir haben ja zum einen das Problem, dass die Studien oftmals nur an Männern durchgeführt wurden und dafür auch nur zugelassen sind.
Ja.
Denkst du an Zulassung für Frauen oder denkst du an komplett neue Medikamente?
Nee, Zulassung ist ja letztendlich, das brauche ich gar nicht, denn da ist es tatsächlich so, dass wenn Frauen einen Gerinnungsmangel haben, dann werden sie ebenfalls genauso wie Männer auch behandelt, das ist nicht das Problem. Aber ich denke da zum Beispiel an Weiterentwicklung der Präparate. Weißt du, ich meine, wir haben langwirksame Faktor 8 Präparate. Das wäre ja auch schön, wenn wir das hier auch in irgendeiner Weise auch hier einsetzen können, aber da fehlt uns auch der Willebrand. Also das heißt, ich könnte hier ein Faktor 8 Präparat, man könnte das mal schauen, man könnte ein langwirksames Faktor 8 Präparat geben und ein reines von Willebrand Präparat, aber dafür ist es noch nicht zugelassen. Das heißt, wir brauchen noch die Zulassung für die Prophylaxe. Wir gucken mal, ob wir da vielleicht mal auch eine Kombination durchführen können mit einem langwirksamen Faktor 8 und dann einem Willebrand-Faktor. Müsste man mal schauen, ob man da vielleicht, weil es da eben beide Dinge betroffen sind. Es ist nicht nur eine reine Willebranderkrankung, sondern es ist eben tatsächlich der Faktor 8, der auch tatsächlich auch fehlt, mutationsmäßig. Das heißt, da kann ich nicht nur mit einem reinen Willebrandpräparat reingehen, sondern hier brauche ich tatsächlich beide. Aber wer weiß, vielleicht sind wir im nächsten Jahr und sitzen da und können andere Medikamente vielleicht auch hier einsetzen.
Okay, mit dem Ziel, dass dann seltener substituiert werden muss und die Lebensqualität dadurch besser wird.
Ja, ich glaube, für mich wäre es auch noch eine Sache, aber ich finde es extrem wichtig, wenn ich zum Beispiel meine kleine Nichte sehe. Mit 3 ist das natürlich der zu erklären, warum musst du jetzt gespritzt werden. Es ist natürlich eine ganz andere Grundlage als ein erwachsener Mensch, der weiß, warum er das tut und was die Alternative wäre. Und ich glaube, das ist es auf jeden Fall gerade auch für uns Frauen, dass man sagt, okay, die Kinder sind einfach anders versorgt.
Du siehst, es gibt auch ganz andere Geschichten.
Ja, viele. Und ich sehe auch, dass die Krankheit oder die Erkrankung jedes Mal individuell ist.
So ist es halt.
Ja, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dass wir teilhaben durften an der Geschichte.
Und vielen Dank.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Pierre.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.